WDR 5 Funkhausgespräche mit Randy Krott.
Ja, guten Abend aus dem kleinen Sendesaal des WDR in Köln bei der Sendung, die die gesellschaftliche und politische Debatte pflegt. Und heute geht es um nichts weniger als um die Grundlage unserer Verfassung, um die Demokratie, die in Deutschland als repräsentative Demokratie gelebt wird. Die scheint aber immer mehr in Frage zu stehen oder hinterfragt zu werden. Aktuell wieder nach den Wahlen am vergangenen Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern. Da hat ein Kommentator das Fazit gezogen: starke Protestparteien und geringe Wahlbeteiligung sind untrügliche Zeichen einer schlecht funktionierenden Demokratie. Muss also umgedacht werden oder wird man beim genauen Nachdenken dem zustimmen, was Bundespräsident Gauck noch vor ein paar Wochen gesagt hat? Auf Bundesebene ist unsere repräsentative Demokratie die beste Antwort auf die komplizierten Probleme unserer Zeit. Wir werden das diskutieren in den nächsten 55 Minuten mit diesen Gästen. Mit der für ihre Arbeiten mehrfach ausgezeichnete Publizistin und Schriftstellerin Daniela Dahn. Sie sagt, wir leben in einer Demokratie, in der der angebliche Souverän kaum noch etwas zu sagen hat. Herzlich willkommen bei uns. Mit Stefan Eisel von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Er ist dort Projektleiter für die Themenfelder Internet und Demokratie und Bürgerbeteiligung. Und er sagt, die repräsentativ-parlamentarische Demokratie bleibt für unser Land ein gutes Zukunftsfundament. Auch Ihnen willkommen. Und mit Rainer Mausfeld, er ist Professor für Allgemeine Psychologie, Universität Kiel. Und er ist mit der These angereist: eine Bevölkerung, die in Unsicherheit und Angst ist, ist zur politischen Partizipation und zum freien Denken nicht mehr in der Lage. Und das ist gewollt. Willkommen auch Ihnen. Herr Mausfeld, das ist eine ziemlich steile These. Von wem ist das gewollt?
Die These ist ja so alt im Grunde wie die repräsentative Demokratie, dass es eigentlich kein Interesse daran gibt, einen mündigen Bürger zu haben. Was dahinter steht, ist natürlich wieder die Verachtung für die Masse. Die Masse ist irrational, die Masse ist von Affekten getrieben. Die Masse ist eigentlich zum vernünftigen Handeln nicht in der Lage. Gerade wir hatten das Thema Komplexität bei komplexen Zusammenhängen. Deswegen gab es eigentlich immer ein Interesse daran, wie kann man die Politiker, die Volksvertreter, die Repräsentanten vor dem Volk schützen. Und da war das Interesse, eine Möglichkeit, sie zu schützen, ist sie in Lethargie. Hannah Arendt hat das übrigens mal sehr schön gesagt, die repräsentative Demokratie führt zwangsläufig, es gibt gar keine andere Möglichkeit, als zur Lethargie des Volkes. Also insofern hängt das eng zusammen mit dem Wesen der repräsentativen Demokratie.
Ist es das, Stefan Eisel, was die Mütter und Väter des Grundgesetzes auch im Kopf hatten, als sie damals die repräsentative Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg als die beste Form für Deutschland gewählt hatten?
Die repräsentative Demokratie setzt den mündigen Bürger voraus. Ohne den mündigen Bürger funktioniert sie nicht. Und das war genau der Grund, warum im Grundgesetz das so festgeschrieben ist, weil man die Zeit der Bevormundung im Extrem der nationalsozialistischen Diktatur, aber auch schon das, was in der Weimarer Republik gewesen ist, wo ja mit allen möglichen Versuchen aus plebiszitären Elementen genau diese Unmündigkeit hergestellt ist und man ein System versucht hat zu entwickeln, was dem mündigen Bürger möglichst viele Entfaltungsmöglichkeiten gibt.
Wenn dann aber die repräsentative Demokratie gewählt wurde, also das bedeutet, das Volk wird repräsentiert im Parlament, wie der Name schon sagt, heißt das auch lieber delegieren, weil man dem Volk als Ganzen oder was auch gerade Professor Mausfeld ausgeführt hat, nicht traut, auch gerade nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges?
Nein, überhaupt nicht. Das Grundgesetz gibt die Freiheit, politisch zu sein, sich zu beteiligen und gibt auch die Freiheit, unpolitisch zu sein. Und wer die politischen Entscheidungen delegieren möchte, der hat die Freiheit dazu. Und wer über die Wahlen hinaus sich beteiligen möchte, der hat auch die Freiheit dazu. Und da gibt es, das sieht das Grundgesetz ausdrücklich vor, viele Möglichkeiten der Mitwirkung auf ganz unterschiedlicher Ebene. Und Politik ist darauf angewiesen und übrigens auch natürlich die gewählten Vertreter. Ich war ja selber Mitglied des Deutschen Bundestages, können ihre Arbeit ohne den Dialog mit dem mündigen Bürger nicht richtig ausführen. Und insofern ist das ein Wechselspiel zwischen mündigem Bürger und gewähltem, auf Zeit gewähltem Vertreter. Und wir sind, wie ich finde, in den Zeiten, seit es das Grundgesetz gibt, in Deutschland sehr gut damit gefahren.
Da ist in der Tat ein interessantes Spannungsverhältnis, die historischen Erfahrungen. Man wollte aus der Weimarer Republik bestimmte Erfahrungen nicht wiederholen. Trotzdem wurde schon auch relativ früh gesagt, dass das Grundgesetz, zum Beispiel Ernst Wolfgang Böckenförder hat das in den 70er Jahren schon gesagt, dass das Grundgesetz eine extrem repräsentative Auslegung ist. Und er geht noch weiter, er sagt, es ist eigentlich ein Missverständnis dessen, was in der Weimarer Republik war, und sagt dann, das Volk wird eigentlich nur gefragt, wenn das Parlament sicher sein kann, dass es Entscheidungen des Parlaments eigentlich, dass es denen zustimmt, hat er in den 70er Jahren gesagt und sagte dann, das Volk kommt als eigenes Entscheidungssubjekt nicht vor. Also ich will nur sagen, dass in 70er Jahren haben Verfassungsrechtler schon darauf hingewiesen, dass...
Wir leben ja glücklicherweise im freien Land, wo viele Professoren viele unterschiedliche Meinungen äußern können. Ich stimme der von Herrn Böckenförde überhaupt nicht zu. Und Sie wissen, dass es auch viele Wissenschaftler gibt, die das ganz anders sehen.
Im Grundgesetz, Frau Dahn, steht, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Also die repräsentative Demokratie. Hat die sich bewährt?
Also ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass die Differenz, die ich da wahrnehme zwischen diesem Artikel 20, den Sie zitieren, und der Realität nicht einfach ein Mangel der Umsetzung ist, sondern dass uns die Verfassungsväter hier etwas versprochen haben, was in der repräsentativen Demokratie überhaupt nicht umsetzbar ist und auch gar nicht erwünscht wird. Da gibt es auch jede Menge Verfassungsrichter, die uns das erklären. Und das hat auch einen rationalen Kern. In einer Demokratie mit einer Gewaltenteilung kann es keinen Souverän geben. Insofern ist das ja auch ein bisschen Opiums fürs Volk, zu sagen, von euch geht die Gewalt aus. Aber es ist ja eigentlich logisch, da wo ein Parlament, eine Regierung und eine Justiz sich die Gewalt teilt, kann es daneben keinen Souverän geben. Und interessanterweise ist bei der Gewaltenteilung ein Stück fürs Volk nicht mal vorgesehen. Also dem bleibt eigentlich nur, wie es im Grundgesetz heißt, Wahlen und Abstimmungen. Und mit Abstimmungen war man gerade in den ersten Jahren, wo ich ein gewisses Verständnis nach der Nazizeit habe, noch zurückhaltend. Das geht erst so langsam los, aber auch sehr langsam. Also letztlich bleibt eigentlich nur Wahlen und da ist der wirkliche Einfluss verschwindend gering.
Aber die Abgeordneten sind doch die Repräsentanten des Volkes.
Wird behauptet.
Aber was ist für Sie dagegen? Wo sehen Sie das nicht?
Der Antike umstritten, dass das so ist. Also schon Aristoteles hat gesagt, das ist eine Fiktion. Könnte viele Stationen nennen, bis zu Marx, der gesagt hat, also es sollen Abgeordnete sein und sind es nicht. Diese Vorstellung von einem Volk en miniature, die dann sozusagen das Volk vertreten, geht nicht auf. Das ist ein schöner Schein. Gut, Marx hat auch nichts dagegen gesetzt. Das war jetzt nicht sein Hauptfeld. Aber das ist im Grunde, auch weil Sie Hannah Arendt schon zitierten, die ist ja auch sehr kritisch gegenüber der repräsentativen Demokratie, die sagt, mit der Abgabe der Repräsentanz gibt man eigentlich seine Macht ab. Das hat nie funktioniert, dass die Abgeordneten wirklich das repräsentieren. Es liegt auch an der Form des Mandats, dieses sogenannte freie Mandat, klingt ja sehr hübsch, aber es befreit den Abgeordneten eigentlich, sich an seine Wahlversprechen zu halten und den Wähler ernst zu nehmen. Er kann angeblich seinem Gewissen folgen, aber man weiß ja, wie das ist mit dem Fraktionszwang. Also ich
machen wir mal den Praxistest. Wir haben ja hier jemanden sitzen, der ein solcher Abgeordneter war. Sie haben es vorhin schon angedeutet und gesagt, Stefan Eisel, Sie waren für die CDU ein paar Jahre im Bundestag. Wie haben Sie sich da gefühlt? Sie sind gewählt worden. Mit welchem Auftrag sind Sie ins Parlament gegangen und haben dort gesessen?
Also erstmal fällt das Parlament und die einzelnen Abgeordneten ja nicht vom Himmel, sondern sie werden gewählt in der Tat von dem Souverän. Und diese Beziehung zwischen Abgeordneten und Wähler ist ja nicht etwas, was in der Wahlnacht aufhört, sondern was die ganze Zeit durchbesteht. Wer nicht im direkten Kontakt mit seinen Wählern ist, der kann seine Aufgabe nicht richtig erfüllen und wird allerspätestens, er scheitert schon vorher, wird allerspätestens bei der nächsten Wahl abgewählt. Die Freiheit des Mandates, die Gewissensfreiheit, schützt ja genau davor, in Abhängigkeiten zu kommen und schützt zum Beispiel vor dem Fraktionszwang. Ich habe mehrfach im Bundestag anders abgestimmt als die Mehrheit meiner Fraktion.
Wann ist das nicht erlaubt? Wann gibt es den Fraktionszwang?
Ich bin in keinem einzigen Fall unter Druck gesetzt worden. Dass ein Fraktionsvorsitzender kommt und sagt, du willst anders abstimmen, können wir dann noch mal drüber reden, dass er einen versucht zu überzeugen, das kann man gerade noch aushalten. Aber Zwang, dass jemand kommt und sagt, wenn du so abstimmst, dann zwinge ich dich, womit auch immer, zum anderen Verhalten, habe ich nie erlebt.
Wie oft kann man sich das leisten als Abgeordneter, wenn man wieder aufgestellt werden will?
Nehmen Sie zum Beispiel den Herrn Bosbach, der sehr lange im Deutschen Bundestag war, immer wieder gewählt worden ist in seinem Wahlkreis, wiewohl er unterschiedliche Meinungen zur Parteimehrheit getragen hat. Und natürlich gibt es, das ist so, sind direkt gewählte Abgeordnete noch mal ein Stück weit unabhängiger. Diejenigen, die auf einer Landesliste sind, sind ein Stück weit abhängiger. Deshalb bin ich auch ein Anhänger des Verfahrens von Kumulieren und Panaschieren, wo die Parteien zwar Listenvorschläge machen, aber der Souverän dann die Liste auch in der Reihenfolge verändern kann.
Sie haben jedenfalls das Parlament, in dem Sie gesessen haben, als ein repräsentatives verstanden und was im Sinne des Volkes agiert hat, debattiert hat, entschieden hat.
Was ist das Volk? Glücklicherweise, deshalb haben wir ja eine Demokratie, ist sich das Volk nie einig. Also die Chimäre, die von Platon über übrigens auch Karl Marx, Rousseau bis zu dem unseligen Karl Schmitt immer wieder vertreten worden ist, es gäbe so eine geheimnisvolle Macht, die das Volk zur Einheit führt. Rousseau hat es als Volonté générale bezeichnet. Und alles, was davon abweicht, muss irgendwie unterdrückt werden. Dem steht ja die Demokratie nun genau entgegen, weil es eben ganz unterschiedliche Meinungen gibt und diese unterschiedlichen Meinungen kommen auch unterschiedlich zum Vorschein, auch im Parlament. Insofern ist die Meinungsvielfalt im Parlament entspricht der Meinungsvielfalt in der Bevölkerung. Und wenn das nicht so ist, dann entstehen neue Parteien. Das haben wir ja schon mehrfach erlebt.
Sehen Sie, ist das so? Ist das Parlament tatsächlich repräsentativ?
Das glaube ich nicht. Das war auch nie so gedacht. Die repräsentative Demokratie ist, wenn wir in die Geschichte gehen, auch bei den Gründervätern in den Vereinigten Staaten, ist eingeführt worden, um die Politiker vor dem Volk zu schützen. Es ging darum, eine Funktionselite. Demokratie ist in diesem Verständnis, wie es von Madison, von anderen gedacht worden war, übrigens auch von Schumpeter, Max Weber und so weiter, Demokratie auf den Akt der Wahl zu begrenzen. Das einzig Demokratische ist die Wahl einer Funktionselite. Also das ist das, was die Geschichte sehr klar, finde ich,
zeigt. Das ist das, was die alten Griechen schon als Zuschauerdemokratie bezeichnet haben.
Zuschauerdemokratie, genau. Und das ist ja in der Gegenwart, man muss ja gar nicht in die Geschichte gehen. Denken Sie daran, dass beispielsweise gerade die Parteien wie SPD und Grüne, die vorgeben, die Interessen derjenigen zu vertreten, Arbeitnehmer, die Verlierer der Wirtschaftsordnung, dass die am stärksten und am konsequentesten, und zwar über Jahrzehnte, das Programm vorangetrieben haben, Sozialabbau, Deregulierung, Abbau von sozialer Struktur, Erosion demokratischer Strukturen, den gigantischen Ausbau eines Niedriglohnsektors. Da stellt sich ja dann in der Tat die Frage, wen vertreten eigentlich politisch? Welche Vertreter vertreten eigentlich politisch die Mehrheit der Bevölkerung? Und das tun offensichtlich die gewählten Repräsentanten nicht.
Ich würde das sehr gern bestärken wollen mit einem Zitat, das ich ausnahmsweise mitgebracht habe, weil das belegt, dass gerade auch in den USA es nie beabsichtigt war und nie funktioniert hat, dass die Regierung eine wirkliche Repräsentanz ist. Und dafür habe ich nun keinen Verfassungsrechtler, sondern einen Präsidenten der USA als Kronzeugen, nämlich Theodore Roosevelt. Der hat kurz nachdem er den Friedensnobelpreis 1906 bekommen hat, und viele Unternehmungen versucht hat, seine Regierung zu demokratisieren, also resigniert gesagt,
Hinter dem, was wir für die Regierung halten, thront im Verborgenen eine Regierung ohne jede Bindung an und ohne jede Verantwortung für das Volk. Die Vernichtung dieser unsichtbaren Regierung und Zerschlagung der unheiligen Allianz von korrupter Wirtschaft und korrupter Politik ist die entscheidende politische Herausforderung dieser Zeit, 1906.
Herr Eisel.
Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Ebenen jetzt. Das eine, was oft passiert, und das haben Sie auch gerade gemacht, die Frage der demokratischen Ordnung mit der Frage des Einverständnisses zu bestimmten politischen Entscheidungen zusammenzuwerfen. Sie sind mit politischen Entscheidungen bestimmter Art, das haben Sie gerade beschrieben, nicht zufrieden. Andere Menschen in Deutschland sind damit zufrieden. Man gehört manchmal zur Mehrheit und manchmal zur Minderheit. Das hat mit der Frage der demokratischen Ordnung als System gar nichts zu tun. Die stellt ja nur die Plattform der Entscheidungsfindung zur Verfügung. Man kann jetzt nicht hingehen und sagen, weil ich mit dieser Regierung nicht einverstanden bin oder mit dieser Politik nicht einverstanden bin, läge das sozusagen, setze ich das mit der Frage der Demokratie gleich. Das, was Frau Dahn gerade angesprochen hat, bestätigt das, was ich sage geradezu. Es gibt natürlich auch Mächte, auch Einflusssphären, die nicht der demokratischen Kontrolle unterliegen, weil sie ihrerseits nicht demokratisch organisiert sind. Wirtschaft ist ein klassisches Beispiel dafür. Aber es gibt auch andere Bereiche. Und natürlich, die gewählte, die demokratischen politischen Institutionen müssen sich auch damit auseinandersetzen. Wenn nicht durch Wahlen, wenn nicht durch die repräsentative parlamentarische Demokratie, wie soll denn sonst festgestellt werden, ich sage jetzt mal etwas pathetisch, der Wille des Souveräns? Dadurch, dass, wie Platon es vorgeschlagen hat, sich fünf Professoren treffen, er hat es als Philosophen bezeichnet, fünf Leute, die sich besonders für klug halten, oder 20, die dann entscheiden, die Herrschaft der Elite, die nicht demokratisch gewählt ist. Ist das die Alternative?
Da
halte ich, wenn ich das eben noch sagen darf, halte ich es mit Churchill. Das demokratische System hat viele Schwächen, wie ein Floß, wo man bis zum Bauchnabel im Wasser steht, aber es geht nicht unter. Und die Alternativen, das haben wir nun historisch oft genug erlebt, sind alle katastrophal schlechter.
Über die Alternativen reden wir natürlich im Verlaufe. Welche Möglichkeiten gäbe es noch zusätzlich zur repräsentativen Demokratie oder anstatt? Wie kommt man aus diesem Dilemma? Was es im Moment insofern gibt, da werden Sie wahrscheinlich auch zustimmen, Herr Eisel, die Demokratie ist so ein bisschen auf dem Prüfstand. Es wird darüber gesprochen, sie wird in Frage gestellt und man überlegt, ist das, was damals nach dem Krieg beschlossen wurde, in einem bestimmten Denken, in einer bestimmten Zeit, passt das heute auch noch in diese Zeit?
Die Demokratie ist immer auf dem Prüfstand. Das ist ihr Wesen, dass sie Kritik an sich selbst nicht nur erlaubt, sondern ermutigt. Die Demokratie ist kein Zwangssystem, sondern ist immer Gegenstand der Diskussion. Das ist jetzt nichts Neues in unseren Tagen. Hat es auch direkt nach Verabschiedung des Grundgesetzes gegeben. Hat es in den 60er, 70er Jahren gegeben. Es ist nichts Neues.
Es hat aber offensichtlich, Herr Mausfeld, auch mal besser funktioniert mit den gesellschaftlichen und politischen Kräften, was die Zusammenarbeit, was das gemeinsame Nachdenken über die Zustände in der Bundesrepublik hier anbelangt. Es gab die konzertierte Aktion damals, da haben Gewerkschaftler, Unternehmen und alle möglichen Verbände und so weiter auch zusammengesessen. Es hat mal, man hatte das Gefühl, eine Weile funktioniert, auch die Beschäftigung war eine andere, es gab Vollbeschäftigung, es war eine andere Zeit, aber war es auch qualitativ was anderes? Also war da Demokratie, wie Sie sie sich auch vorstellen können, wenn sie funktioniert?
Also es hatte in der Tat eine Zeit lang in den USA der New Deal, hier die soziale Marktwirtschaft. Es hat etwas gegeben, wo verschiedene Strömungen eine Art Symbiose eingegangen sind. Der Kapitalismus hatte etwas davon. Es war produktivitätssteigernd. Es war sozusagen für beide Seiten, für soziale Bewegung und für die Wirtschaft, von Interesse, eine solche Symbiose einzugehen. Die war ein bisschen auch erzwungen durch den real existierenden Sozialismus, gab Alternativen. Als das zusammengebrochen war, trat eben genau das ein, was der entfesselte Kapitalismus ist. Wolfgang Strick, übrigens Köln, aus Köln.
Ehemaliger Direktor des Max-Planck-Instituts.
Hat es hier schon auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, dass seit den 70er Jahren Stück für Stück die Zwangsheirat des Kapitalismus und Demokratie zerbrochen ist. Das ist das, was heute ist. Es war nie eine intakte Beziehung, die eine wirkliche Demokratie möglich gemacht hat. Es war eine Symbiose, die eine Zeit lang funktioniert hat. Der Kapitalismus hat sie sozusagen, wenn wir es mal personalisieren, aufgekündigt. Und das ist die Situation des entfesselten Kapitalismus oder Neoliberalismus, die wir heute haben.
Also war das so, Herr Eisel, hat es nur funktioniert in der Abgrenzung zum Osten, zu dem anderen Modell?
Nein, denn wir haben ja auch keinen Kapitalismus, sondern wir lassen ja der Wirtschaft, Kapitalismus heißt, es gibt keine Grenzen für wirtschaftliche Betätigung, es gibt keine Regeln. Das ist ja nun in der sozialen Marktwirtschaft genau eben nicht der Fall. Hier gibt es klare Grenzen, Regeln, die die Politik gesetzt hat. Nehmen Sie das Kartellrecht beispielsweise, viele andere Bereiche. Jetzt kann man darüber streiten, ob diese Regeln ausreichen, ob man sie modernisieren muss. Das ist dann ein Streit um den politischen Inhalt. Aber wir leben nun gerade in einem System, wo eben die Wirtschaft nicht alles machen kann, was sie einfach will, sondern es gibt Grenzen dazu. Man kann sagen, mir reichen die Grenzen nicht, dann muss ich mich Parteien anschließen, die diese Grenzen stärker ziehen wollen. Da treffen sich dann die Linkspartei und die AfD beispielsweise miteinander.
Wie Angela Merkel, also ihre Parteifreundin, hat hier beim WDR-Europaforum vor ein paar Jahren gesagt, wir befinden uns im Kampf der Politik mit den Märkten. Es ist allerdings alles andere als leicht, dem Finanzsektor Zügel anzulegen. Das ist eine Herkulesaufgabe und da hat die Politik noch eine Achillesferse. Also offenbar reichen die Mittel der Politik nicht aus oder haben nicht ausgereicht.
Das ist ein dauernder Prozess. Ich war selber im Bundestag während der Finanzkrise, denn da kommt eine andere Ebene mit rein, nämlich die internationalen Einflüsse, die ja eben nicht so leicht demokratischen Kontrollen unterliegen, weil das in den Ländern ganz unterschiedlich ist. Und wir lernen ja auch ständig dazu. Zum Beispiel ist die Reglementierung der Banken nach der Finanzkrise, die Auflagen, die die demokratisch gewählten Gremien machen, erheblich verschärft worden, weil man gesehen hat, dass die Regulation, die es vorher gegeben hat, nicht ausgereicht hat, bestimmte Krisen zu verhindern. Insofern ist das ein dauernder Prozess.
Also die Demokratie hat die Mittel, zum Beispiel die Wirtschaft in Schach zu halten, dass sich bestimmte Kräfte da gar nicht entfesseln können?
Wenn sie sie hat, dann nutzt sie sie nicht. Also Angela Merkel hat ja auch von der marktkonformen Demokratie, die ihr vorschwebt, gesprochen. Das heißt, sie hat gar nicht die Absicht, solche Mittel zu benutzen. Und die Frage, ob es denn je anders war, sehe ich auch mit etwas Skepsis. Sicher, so in den 60er, 70er Jahren kam die gesellschaftliche Situation demokratischen Vorstellungen entgegen. Also Demokratie in der jetzigen Form mag funktionieren in Zeiten des Aufschwungs, wenn also das Allgemeinwohl sowieso beteiligt werden muss. Und die Systemkonkurrenz hat sicher auch ihre Rolle gespielt. Aber schon in den 70er Jahren hat der schon erwähnte und auch von mir geschätzte Böckenförde geklagt, dass wir ein Primat der Wirtschaft haben. Also das ist von Anfang an eigentlich so gewesen. Dass allein, dass wir in Deutschland kein politisches Streikrecht haben, war auch immer eine Forderung mit von der Wirtschaft. Es ist ja auch interessant, weil Sie sagen, man kann als Bürger hierzulande seinen Willen durchsetzen. Umfragen sagen, dass 90% der Bürger eine andere Wirtschaftsordnung wollen. Aber sie tun nichts dafür und wir haben keine und wir nähern uns keiner anderen Wirtschaftsordnung. Und was sagt das eigentlich über die Demokratie? Nach meiner Meinung einmal zeigt es, wie disziplinierend die Strukturen hier auch wirken, dass man sich nicht dafür einsetzt, was man eigentlich für richtig hält. Und zum anderen zeigt das, das hat der französische Soziologe Pierre Bourdieu mal gefordert, wir bräuchten eine ökonomische Alphabetisierung der Massen. Das heißt, wir haben auch eine weitgehend entpolitisierte, besonders was ökonomische Zusammenhänge betrifft, Bevölkerung. Und da gab es früher mal sehr viel mehr. Da gab es Arbeiterbildungsvereine und Gewerkschaftsschulen. Und in der Weimarer Verfassung war nicht umsonst das Fach Staatsbürgerkunde vorgesehen. Heute haben wir Ethik, ist ja auch ganz schön, aber bestimmte gesellschaftliche Strukturen wissen wir nicht. Wir wissen nicht, dass das die Option des Grundgesetzes, dass auch Gemeineigentum möglich wäre, in der Bundesrepublik niemals angewendet wurde. Wir haben hier juristisch gesehen nur Privateigentum.
Privateigentum, auch das Staatseigentum ist juristisch Privateigentum, öffentliches Eigentum, alles Privateigentum. Da habe ich lange drüber recherchiert, bis ich das selber geglaubt habe. Und all solche Zusammenhänge muss man eigentlich kennen, wenn man sich für seine Interessen einsetzen will.
Wir reden über Demokratie, repräsentative Demokratie heute in den Funkhausgesprächen hier auf WDR 5 mit Stefan Eisel von der Adenauer Stiftung, mit Daniela Dahn, Publizistin und Schriftstellerin, und mit Rainer Mausfeld, Professor für Psychologie. Und jetzt sind wir wieder genau bei dem Punkt, weil Frau Dahn gerade die entpolitisierte Bevölkerung, das Volk, angesprochen hat. Das war ja so ein bisschen Ihre These auch ganz zu Anfang. Warum ist das so? Wird daran gedreht? So habe ich Sie am Anfang so ein bisschen verstanden.
Es wird nicht dran gedreht. Das sind Dinge, die strukturell sozusagen aus der Beschaffenheit dieser Strukturen entstehen. Deswegen vielleicht zwei empirische Beobachtungen dazu. Einmal müssen wir uns klar machen, dass der entfesselte Kapitalismus, also der Finanzkapitalismus, in repräsentativen Demokratien willentlich herbeigeführt worden ist. Das waren Entscheidungen, die von den Repräsentanten des Volkes, das gilt ja auch auf EU, denken Sie an das, was gerade durch die Presse geht, die Steuerpolitik in Irland, wo Apple 0,005, man braucht ja einen Mathe-Leistungskurs, um die Stellen hinterm Komma auszurechnen, wie viel Steuern eigentlich gezahlt werden. Das waren bewusste Entscheidungen von Parlamenten. Von Repräsentanten in Parlamenten. Das ist nicht zurückzuführen auf metaphysische Fiktionen eines freien Marktes und seiner Naturgesetzlichkeit. Also das ist die eine empirische Beobachtung. Die andere ist, es gab eine sehr sorgfältige, ich glaube vor 2 Jahren, der Princeton University, die haben fast 2000 wichtige, grundsätzliche politische Entscheidungen in den USA untersucht, haben es verglichen mit den Erhebungen, die in der Bevölkerung dazu gemacht worden sind, und haben festgestellt, dass das Stimmgewicht bei diesen Entscheidungen fast ausschließlich durch die 10% der Reichen und der Wirtschaft bestimmt worden war. 90%, also die Präferenzen von 90% der Bevölkerung, sind in zentrale Entscheidungen nicht eingegangen. Die Schlussfolgerung daraus ist eigentlich, wir könnten uns Wahlen sparen, weil die wesentlichen Entscheidungen bereits durch die wirtschaftlichen Eliten festgelegt worden
sind. Naja, aber Sie haben ja vorhin gesagt, Punkt bei der ersten empirischen Beobachtung, dass es das Parlament war, das diese Entscheidung getroffen hat.
Zugunsten natürlich, das sind ja immer Entscheidungen, das ist ein interessanter Punkt, den Sie da ansprechen. Es gab, ich glaube in 1959 gab es ein Buch von einem amerikanischen Politikwissenschaftler, Lindblom, das heißt Muddling Through, Durchwursteln. Und er sagte, repräsentative Demokratien sind gezwungen, sich immer durchzuwursteln, weil sie unter so vielen Randbedingungen von wirtschaftlichen Lobbygruppen arbeiten müssen, dass sie gar nicht sie können nie langfristige Strategien entwickeln, sie müssen sich durchwursteln. So, die Reichen und die wirtschaftlich Starken haben aber ganz klare Strategien, nämlich noch reicher zu werden. Und sie haben ganz langfristige Planung. Das heißt, die Strategie des Durchwurschteln, sagt er, hilft. Auf lange Sicht führt sie immer dazu, dass die sich durchsetzen, die jede Situation nutzen, um das Rädchen wieder ein Stückchen in Richtung ihrer Interessen zu drehen.
Könnte man im Umkehrschluss sagen, bevor Herr Eisel auch was dazu sagt, dass im Parlament, also dass die repräsentative Demokratie schon eine von bestimmten Schichten auch ist, die bestimmte Interessen verfolgt?
Das auch, das spiegelt sich natürlich in der Zusammensetzung. Man muss sich die Zusammensetzung des Parlaments anschauen. Dann wissen Sie, welche Gruppen da repräsentiert sind. Das ist, finde ich, aber eigentlich ein Nebenaspekt. Die schwerwiegende Sache ist eigentlich schon vorher in dem, was viele, Schumpeter, der große Nationalökonom, der Österreichische, hat das ja gesagt, wir haben eine minimalistische Demokratie, die auf eine Art Marktwettkampf der Eliten, von Funktionseliten reduziert wird. Und das einzig demokratische Element, Max Weber war der gleichen Ansicht, ist, wir sind frei, Funktionseliten, die uns sozusagen vorgesetzt worden sind, zu wählen. Das ist die minimalistische Konzeption von Demokratie.
Sie sind Teil einer Funktionselite, Stefan Eisel.
Klar.
So ist der Vorwurf.
Ja, das ist interessant, dass der Vorwurf gerade von einem Professor kommt. Natürlich überhaupt gar keine Funktionselite. Wir sind total auseinander, wenn Sie sagen, Wahlen können wir doch darauf verzichten. Sie haben recht, wenn Sie sagen, Demokratie wurschtelt sich durch. Da haben Sie recht. Das ist eine Kritik ja von vielen, die sagen, lass uns doch eine Diktatur einführen. Das ist ja das Rezept von vielen angeblich starken Männern von totalitären Bewegungen, die sagen, war das Problem der Weimarer Republik, da wird so viel geredet, das Volk wird nicht ordentlich vertreten, lass uns das Parlament abschaffen, ist eine Schwarzbude, Funktionselite, lass uns doch den starken Mann bringen, der weiß, was das Volk will. Da sind wir total auseinander, ich würde das für katastrophal halten. Sie haben selbst ein Beispiel genannt eben, wie demokratisch gewählte Institutionen funktionieren, nämlich das Beispiel Irland. Es ist die demokratisch gewählte EU-Kommission, die vom Europäischen Parlament gewählt ist, die jetzt dieses Verfahren angestrengt hat. Sie können kritisieren, dass vorher im irischen Parlament bestimmte Entscheidungen getroffen sind, die Sie für falsch halten. Es findet jetzt die Debatte darüber statt, wie es in der Demokratie auch erwünscht ist. Und wir sind jetzt schon wieder bei der Frage, wenn mir bestimmte Ergebnisse von politischen Entscheidungen nicht gefallen, weil sie eher andere Entscheidungen haben wollen, dann kann ich doch das nicht dem demokratischen System anlasten. Ich muss schon akzeptieren, dass ich in der Demokratie mal zur Mehrheit und mal zur Minderheit gehöre, dass mir mal was mehr gefällt und was weniger gefällt. Und das, was Sie für richtig halten inhaltlich, halten andere Leute für falsch. Mhm. Und das, was Sie als Volkswille definieren, sagen andere Leute, möchten wir gar nicht, wir sehen einen ganz anderen Volkswillen. Und auf welch gefährlichem Pfad man dabei ist, sieht man doch im Moment bei der AfD. Genau das ist genau das Argument der AfD. Funktionseliten, die nicht mehr wissen, was im Volk los ist. An sich parlamentarische Geschichten sind völlig überflüssig. Wir als Bewegung wissen, was im Volk los ist. Und wir wissen, wo es lang geht. Eine Arroganz, die sozusagen alle anderen Meinungen nicht mehr für legitim hält.
Frau Dahn? Zum Thema Funktionselite würde ich nur noch mal daran erinnern wollen, aus welchem Pool speisen sich denn die Abgeordneten? Aus einem mini kleinen Ausschnitt der Bevölkerung, nämlich wir haben Parteizugehörige, machen 1% der Bevölkerung aus. Und nur aus diesem 1% können sich Abgeordnete speisen. Da sieht man, die Parteien stellen doch die Abgeordneten. Nein, da sieht man, wie die Parteien sich,
Frau Dahn, das ist doch nicht richtig,
aber,
was Sie sagen.
Aber die Abgeordneten, wie viele parteilose Abgeordnete gibt es denn im Bundestag?
Es kann jemand ohne einer Partei zu gehören in einem Wahlkreis kandidieren, wenn er die Mehrheit bekommt, ist er gewählt.
Ja, das ist aber bei den Strukturen, es ist noch nie passiert, dass ein unabhängiger Abgeordneter es geschafft hat, ohne Parteihintergrund gewählt zu werden.
Reden Sie jetzt von
dass ein parteiloser Abgeordneter, ich habe mal Wahlkampf für einen gemacht, der Herrn Neskowitsch, der das versucht hat, der war mal Bundesrichter, das ist völlig unmöglich, aber er wollte es noch mal demonstrieren. Bleiben wir doch mal dabei.
Er war doch im Bundestag drin gewesen, ne?
Ja, aber für die dann, PDS. Für die Linke, erst für die Grünen.
Er hieß ist damals egal. Aber noch PDS, als er gewählt worden ist.
Nee, das stimmt nicht. Aber es ist doch so, dass die Parteien die Abgeordneten auf. Das können Sie doch jetzt hier nicht abstreiten. Und das macht einen Ausschnitt von 1% der Bevölkerung. Und da sehen Sie schon, was für eine Repräsentanz das ist. Das ist eine kleine politische Klasse, die sich immer wieder selbst mandatiert.
Kommen wir doch mal ran.
Und ich finde es auch ziemlich gefährlich, dass Sie so tun, als ob die einzige Alternative zu dieser Art von repräsentativer Demokratie die Diktatur ist. Also die antiken Demokratien waren alle keine repräsentativen Demokratien. Die hatten nämlich das imperative Mandat. Und vielleicht, wenn wir über Alternativen reden, kommen wir dazu, dass man sich auch andere Formen von Mitbestimmung und Repräsentation vorstellen kann, jenseits von Diktatur und jenseits von dieser Repräsentation, die wir
vielleicht
jetzt haben.
Vielleicht können wir gerade da mal, was Sie das gerade erwähnt haben, damit wir das gerade besprechen können. Also imperatives Mandat im Gegensatz zum freien Mandat. Ja. Beim imperativen Mandat ist man nämlich verantwortlich. Und man muss Rechenschaft ablegen für das, was man tut. Hielten Sie für die bessere Variante?
Naja, also zumindest Hannah Arendt sagt, das ist die Zukunft der Demokratie. Und es war sozusagen auch der Anfang der Demokratie in den antiken Demokratien. Oh, die waren wahrlich nicht vollkommen. Frauen waren nicht dabei, Sklaven waren nicht dabei. Und es ist interessant, dass nach allen Revolutionen ist diese Art von imperativen Mandat eigentlich spontan entstanden.
nach der Französischen Revolution war es so, es war nach späteren Revolutionen so, es war 1918 in Deutschland, in Bayern so, es war sogar in der Wende 89 in Form von runden Tischen eine Art von imperativen Mandaten, von Rätestrukturen.
Wir müssen Herrn also gerade die Chance geben, einen Satz dazu zu sagen, weil er rückt Ihnen schon immer näher.
Ja, französische Revolution, klassisches Beispiel, Resultat war Robespierre. Ich möchte das nicht.
Sprich gegen das imperative Mandat.
Ja, natürlich. Imperatives Mandat heißt auch nicht, dass das bedeutet, Rechenschaft abzulegen, sondern imperatives Mandat entkoppelt Entscheidungsverantwortung mit Verantwortung für die Entscheidungsfolgen. Es anonymisiert. Und dort, wo das imperative Mandat ausgeübt worden ist in solchen Systemen, Sie haben selber das Beispiel genannt, übrigens auch in Griechenland, im alten Griechenland, lesen Sie Aristoteles, lesen Sie Sokrates, hat dann zu der ersten und der zweiten Phase der griechischen Diktatur geführt. Und Robespierre ist das klassische Beispiel dafür. Wenn Sie das wollen, ich will es nicht.
Ich würde gern noch einen Moment in Frankreich bleiben, denn nach der Revolution, als die Monarchie sich wieder durchsetzte, in der dritten französischen Republik, gab es eine neue Verfassung und da wurde dieses imperative Mandat abgeschafft und man hat im Grunde ein Durchregieren, wo nicht das Volk nicht viel reinredet und diese monarchistische Verfassung wurde dann eigentlich die Grundlage der repräsentativen Demokratie, wo man schön durchregieren kann.
Da kommen die beiden nicht zusammen, Herr Mausfeld.
Nochmal auf einen Punkt von Ihnen, Herr Eisel, eingehen. Sie haben natürlich recht, der Staat dient eigentlich, also jedenfalls ist das die Lehrbuchvariante, der Staat dient dem Interessenausgleich seiner Bürger. Das Problem ist jetzt, wenn die politische Macht so ungleich verteilt ist und die Princeton-Studie, die ich zitiert habe, die zeigt, dass fast alle gesellschaftspolitisch wichtigen Entscheidungen durch die oberen 10% bestimmt worden sind, dann ist was aus dem Ruder gelaufen. Das heißt, es geht nicht darum, ob ich mit Entscheidungen nicht einverstanden bin, sondern die Frage ist eine strukturelle. Wenn ein Großteil der Entscheidungen durch einen ganz kleinen Teil der Bevölkerung bestimmt wird, dann ist etwas disproportional aus
dem Ruder. Aber warum macht das Volk das mit?
Das ist eine gute Frage, ja. Da müssten Sie das Volk befragen.
Da steckt vielleicht die These dahinter, dass das alles Lemminge sind. Ich habe ein anderes Bild von Bürgern.
Naja, das war am Anfang, Herr Mausfeld, deshalb glaube ich schon, dass Sie sich darüber Gedanken gemacht haben, weil Sie ja sagen, oder am Anfang die These gesagt haben, das Volk wird in Apathie gesetzt, so habe ich Sie verstanden, in Interessenlosigkeit. Womit belegen Sie das?
Es durchzieht eigentlich die gesamte Ideengeschichte unseres politischen Denkens im Abendland, dass das Volk unverantwortlich ist, dass das Volk irrational ist, unverantwortlich. Das können Sie eigentlich. Das Volk ist zu blöd, um die komplexen Dinge, um die es eigentlich geht, zu verstehen. Das ist genau die klassische Rechtfertigungsideologie.
Sagen nicht Sie, sondern
die Eliten immer gehabt haben, zu sagen, wir müssen uns gegen das Volk stützen.
Wer ist die Elite?
Insofern.
Wer ist die Elite?
Das hat Rousseau beispielsweise gesagt. John Locke hat genau das Gegenteil gesagt.
Ja, wer ist die Elite?
Die Elite, es gibt ja nicht die Elite, es gibt ganz viele Eliten. Früher waren die sich sogar uneins. Mittlerweile haben wir eine extreme Homogenisierung der verschiedenen Eliten. Die Elite ist eigentlich genau die sich nicht als Volk versteht. Also interessant ist ja umgekehrt, was ist eigentlich diese interessante Fiktion, die ist ja auch hauptsächlich zur Zeit der Französischen Revolution entstanden, was eigentlich das Volk ist. Das Volk ist eigentlich eine Fiktion, die sich die Eliten gemacht haben, um ihren Status zu rechtfertigen, weil das Volk ja zu blöd ist.
Und das muss auch blöd gehalten werden.
Und das Volk muss insofern blöd gehalten werden. Das heißt, die politische Partizipation des Volkes ist eigentlich gar nicht erwünscht, weil es das vernünftige Handeln der Eliten im politischen Raum eigentlich nur stören würde.
Um Ihre These aufzugreifen, und wer sorgt dafür, dass das Volk unmündig, doof gehalten wird?
Das sind Dinge, da gibt es keinen Strippenzieher, der am Schreibtisch sitzt und sagt, was muss man ins Trinkwasser geben, damit das Volk apathisch wird, sondern das sind Prozesse, die sich auch wieder strukturell einspielen. Ganz wichtiges Medium ist natürlich die Medien, also die Presse. Auch da hat ja schon der große liberale amerikanische Philosoph John Dewey hat schon 1935 gesagt, die Frage ist, ob unter den gegenwärtigen Wirtschafts- und Eigentumsverhältnissen eine freie Presse überhaupt möglich ist.
Sie schön, aber jetzt nicht mit das Stichwort Lügenpresse, sondern nein, Sie meinen nein, was
das
anderes.
Das hat mit Lügenpresse überhaupt nichts zu tun.
Aber natürlich klingt das an dabei.
Nein, hat mit
Die Presse manipuliert die Bevölkerung, sagen Sie doch gerade. Die Medien manipulieren die Bevölkerung.
Die Medien dienen dazu, Gewinn zu machen. Die Medien dienen nicht dazu, die Wahrheit zu sagen. Die Medien sind in Besitzverhältnissen.
Wenn Sie nicht die Wahrheit sagen, das sind lügen Geschäfts- Sie. Sie
nein,
vertreten
nein,
genau diese These.
Völlig unabhängige Kategorien. Lügen setzt eine Intention voraus, dass ich die Wahrheit kenne und verschweige. Wenn jemand sagt, ich will Geschäfte machen, dann kann er die Geschäfte auch machen, indem er zum Beispiel das Volk mit Nichtigkeiten sediert. Ich kann die Bevölkerung mit Nichtigkeiten überziehen, die sie ablenken. Sport und Werbung und allen möglichen Dingen.
Haben Sie ein Beispiel für ein Agieren der Presse aus der letzten Zeit, wo Sie sagen, da habe ich genau das beobachtet, was Sie gerade entwickelt haben?
Also es fällt mir jetzt so schwer, weil wir schwimmen da drin. Ich kann es so wenig sehen. Ich kann es so wenig sehen wie der Fisch das Wasser, weil ich permanent davon. Ich kann irgendetwas aufmachen. Schauen Sie die Massenpresse an. Die Massenpresse ist voller Nichtigkeiten. Das sind eigentlich Ablenkmechanismen, um die Menschen von der Verfolgung ihrer eigenen Interessen, ihrer wirklichen sozioökonomischen Interessen abzuhalten. Das ist die Massenpresse.
Ja, muss man an dem Punkt natürlich auch das Stichwort Neoliberalismus bringen. Was ist Neoliberalismus, Stefan Eisel, und Demokratie sowieso unvereinbar?
Also ich muss schon sagen, ich halte die These, die vertreten wird, für schon abenteuerlichst. Sie sagen, die Menschen wissen nicht, was ihre eigenen Interessen sind. Sie werden sozusagen in Unmütigkeit gehalten. Sie merken das gar nicht. Und Sie wissen aber, was das Interesse der Menschen ist. Ja, doch, Sie beschreiben die ganze Zeit, Sie haben sozusagen das analysiert, haben den Durchblick. Das Volk, die einzelnen Bürger wissen nicht, was eigentlich ihre Interessen sind. Sie lassen sich einlullen, sie lassen sich auf Nichtigkeiten abspeisen. Das halte ich für eine, tut mir leid, sehr arrogante Grundhaltung. Wenn sich jemand vor allem für Sport interessiert oder für das, was Sie für Nichtigkeiten halten, ja, wer sind Sie denn, einen anderen in dieser Art und Weise abzuwerten? Demokratie lebt davon, dass unterschiedliche Gesichtspunkte, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Lebensstile wechselseitig als gleichwertig respektiert werden. Genau das machen Sie nicht.
Ich kam auf den Neoliberalismus, weil mir das einfiel jetzt im Zusammenhang mit dem, was Professor Mausfeld gesagt hat. Und da sind wir wieder bei der Finanzkrise, bei den ganzen Rettungsschirmen, da kamen ja Vokabeln ins Spiel. Und das könnte ich mir vorstellen, ist auch etwas, was Sie meinen. Da werden Worte gebraucht, die wir bisher noch nie gehört hatten. Es wird sowieso einem suggeriert. Es ist so komplex, da blickt man als Normalmensch gar nicht durch. Da muss man ein halb volkswirtschaftliches oder betriebswirtschaftliches Studium erstmal hinlegen, um das zu kapieren. Da die Aufgabe der Presse zu sagen, wir entziffern das jetzt mal, wir erklären euch, um was es geht, das wäre vielleicht gar nicht so schwer, um Strukturen deutlich zu machen. Ich habe Sie so verstanden, das wird nicht gemacht. Strukturen deutlich zu machen, und die könnte auch jeder verstehen. So kompliziert sind die Dinge nicht. Oder?
Ein Interesse am mündigen Bürger.
Ja. Ich würde gerne noch mal auf eine verdeckte Struktur wenigstens kurz aufmerksam machen wollen, weil ich glaube, Ihre Frage, warum lässt das Volk sich das gefallen, hat auch damit zu tun, dass Privilegien dieser Elite oder herrschenden Klasse, von der wir hier sprechen, verrechtlicht sind. Und das macht einen in gewisser Weise ohnmächtig. Und diese Verrechtlichung von Privilegien hat eigentlich schon mit dem römischen Recht in der Antike begonnen. Das war ein Recht, was das Eigentum privilegiert hat. Der Schutz des Eigentums war seit daher also die Hauptaufgabe des Staates, während der Schutz von Arbeitskraft, von Kreativität, von menschlichem überhaupt nicht. Es war die Sklavenhalterzeit, und im Grunde hat sich dieses Menschenbild im römischen Recht, das ja auch 90% unseres BGB ausmacht, erhalten. Das heißt, ob das die europäischen Rettungsschirme sind, der Schutz von Finanz und auch Grund und Boden und Produktiveigentum ist das oberste Heiligtum in der Verrechtlichung, während unsere sozialen Rechte, da kann ständig abgebaut werden. Die haben überhaupt nicht die gleiche Schutzwürdigkeit vor dem Recht. Und das ist auch ein struktureller Grund, weshalb man relativ ohnmächtig ist, sich gegen sowas zu wehren.
Das war ein Beispiel. Und das heißt, wir sind letztlich Ihrer Ansicht nach, Herr Mausfeld, in einer Zeit, was Colin Crouch mal mit Postdemokratie bezeichnet hat. Also nach außen gibt es das noch, die Wahlen, das Parlament. Aber letztlich sind es die Wirtschaftseliten, die sagen, wo es lang geht. Sehen Sie das so?
Ja, das Wort Postdemokratie setzt voraus, dass es schon mal eine gab. Insofern bin ich da auch mit dem Wort, habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Es ist so ähnlich wie mit der Postmoderne. Die Postmoderne setzt auf die Kreativen, also auf da wird sozusagen die Kreativität auf die Kunst delegiert. Ich habe ja nichts dagegen, also ich komme ja aus der Kultur, finde das ja auch schön. Aber ein gutes Gesetz kann auch Kunst sein. Also Kreativität ist nicht nur in der Kultur. Wir brauchen auch Kreativität als Bürger im demokratischen Denken. Und deshalb habe ich mit diesen Begriffen Postmoderne und so ein bisschen meine Schwierigkeiten.
Herr Einzel, ich habe ja gemerkt vorhin, wie sauer Sie wurden, als Herr Mausfeld da argumentiert hat und seine Thesen aufgestellt hat. Aber gehört nicht zur Demokratie auch der Zweifel und das Bohren? Und kommt das vielleicht zu kurz, dass bestimmte Dinge offen, transparent, auch so wie er das gemacht hat, im Diskurs besprochen werden? Da wird man gleich empfindlich, sauer auch.
Nein, natürlich gehört es dazu, sonst würden wir ja nicht hier sitzen. Natürlich gehören auch diese, ich nenne es jetzt mal Verschwörungstheorien, die Herr Mausfeld vertritt.
Sie würden es so nennen.
Man kann ja sich wechselseitig zuhören und trotzdem unterschiedlicher Meinung sein. Und natürlich gehören auch die dazu. Und natürlich muss auch das geäußert werden und muss diskutiert werden. Man muss natürlich dann auch den Widerspruch erfahren, wechselseitig. Ich habe ertragen auch. Ich habe eine ganz andere Meinung zum Thema Eigentum. Da bin ich ganz bei der klassischen politischen Philosophie, die zur Demokratie geführt hat. Eigentum gewährleistet die Unabhängigkeit des Einzelnen. Und natürlich gibt es auch Missbrauch von Eigentum. Deshalb geht es darum, wirtschaftliche Macht, zu viel Eigentum auf Kosten des anderen zu begrenzen. Deshalb haben wir im Grundgesetz Eigentum verpflichtet. Deshalb ist bei uns eben wirtschaftlich nicht alles möglich. Stichwort Kartellrecht. Ich bin schon der Meinung...
Immer größer zwischen denen, die was haben und die nichts haben? Warum wird die immer größer?
Also, da gibt es, würde ich gar nicht bestreiten, da gibt es Probleme. Das ist auch ein Prozess, der weitergehen muss. Ich kenne allerdings kein politisches System, wo die Kluft zwischen Arm und Reich geringer wäre als in der Demokratie. Ich kenne nur politische Systeme, ob die autoritär sind, ob die totalitär sind, wo die Kluft zwischen Arm und Reich, zwischen Eliten und Bürgern größer ist.
Da kennen Sie sich aber wirklich schlecht aus.
Ja, dann sagen Sie mir doch mal eine Gesellschaft, eine existierende Gesellschaft, wo Sie meinen, dass das besser ist.
Ich bin keine DDR-Nostalgikerin, aber ich bin dort aufgewachsen und dort war die Kluft 1:7. Und wir meinen, haben hier 1:257.
Sie sagen in allem Ernst, dass in der DDR die Kluft zwischen Eliten und Bürger geringer war als in der Bundesrepublik.
Aber allemal.
Das ist jetzt Stoff für ein anderes Funkgespräch, wo wir darüber reden. Das halten Sie jetzt auch aus, Herr Eisel.
Deshalb haben sich die Bürger gegen dieses System aufgelehnt.
Frau Dahn war auch Mitglied im demokratischen Aufbruch, um das an dieser Stelle zu sagen. Deshalb würde ich das gerne hier abschließen. Aber ich würde gerne die nächsten Minuten dazu nutzen, um über Alternativen nachzudenken. Ein bisschen was wurde ja gerade schon angerissen mit dem imperativen Mandat. Wir haben mehr Volksentscheide auch auf Bundesebene, wo der Bundespräsident auch gesagt hat, das ist nichts. Gerade nach dem Brexit haben viele gesagt, ach du meine Güte, bloß keine Entscheidung von einer solchen Tragweite auf Bundesebene. Dann kann das verhängnisvoll werden. Herr Mausfeld, ist das für Sie, dieses Mittel des Volksentscheids, eins, was unbedingt dazugehört? zu unserer Demokratie dazugehören würde?
Das gehört irgendwie dazu, aber ich glaube, es ist nicht das Zentrale. Es gibt ja einen interessanten rhetorischen Trick, dessen man sich gerne bedient, zu sagen, wenn man keine repräsentative Demokratie ist, dann meinst du offensichtlich die direkte Demokratie. Das ist die falsche Alternativsetzung. Direkte Demokratie ist ein prozedurales Verfahren der Wahl. Das kann man in einer Rätedemokratie praktizieren, in einer repräsentativen Demokratie praktizieren, in einer partizipativen, es gibt zig Demokratieformen, die in der Literatur in ausgesprochener Subtilität diskutiert worden, die gar nicht mehr im öffentlichen Raum sind. Es ist ja interessant, wie extrem der öffentliche Diskursraum verengt worden ist auf diese alternativen, repräsentative oder direkte. Es geht nicht um direkte.
Meistens wobei man um die direkte Losigkeit jetzt, ne?
Genau. Die direkte soll man gar nicht schlecht reden, denn die Schweiz funktioniert sehr gut mit langen Friedensjahren und die funktioniert relativ gut. Aber darum geht es nicht. Direkte Demokratie ist ein prozedurales Verfahren. Es geht überhaupt erst darum, die Voraussetzungen zu schaffen, unter denen überhaupt Demokratie möglich ist. Und Demokratie ist nur möglich, das wusste übrigens auch schon Perikles und Solon, sie ist nur möglich, wenn wirtschaftliche Eliten kein überproportionales politisches Gewicht kriegen. Das ist aus dem Ruder gelaufen. Wir haben mittlerweile eine Situation, wo sich wirtschaftliche Macht direkt in politische Macht transformiert. Das ist letztlich.
Und das liegt an, kann die Demokratie das überhaupt leisten?
Das kann sie nicht. Die athenische Demokratie ist genau daran gescheitert. Die ist nicht an Demokratiedefiziten. Die ist gescheitert, weil sie dieses Problem nicht in den Griff gekriegt hat. Wie kann man sicherstellen, dass die Mechanismen, die wirtschaftliche Macht in politische Macht transformieren, dass die blockiert werden?
Welche Staatsform wäre das dann? Welche könnte das leisten?
Ja, das ist Demokratie. Wir haben ja das bisher gar nicht. Das ist eigentlich Demokratie, aber es geht nicht darum, ob es eine direkte Demokratie ist, sondern das ist eine partizipative, deliberative, es gibt zig Modelle. Wir brauchen einen öffentlichen Raum, in dem im Konsens Konsensfindung überhaupt erst geleistet wird.
Also mehr öffentlich, Diskussion.
Mehr Diskussion. Es muss ein öffentlicher Raum da sein, in dem Bürger fragen. Die Wahl ist doch immer nur die Ultima Ratio. Eine Wahl zu machen, ist ja eigentlich etwas enorm Reduziertes, Unterkomplexes. Eine Ja-Nein-Stimme abzugeben, ist völlig unterkomplex. Erst muss in einem öffentlichen Raum müssen Fragen lange im Folgen mit den unterschiedlichen Interessen diskutiert werden. Dieser öffentliche Raum ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Der ist so extrem zusammengeschnurrt.
Und wodurch wird er wieder geöffnet?
Der kann nur geöffnet werden, wenn es uns gelingt, die extremen sozioökonomischen Unterschiede in der Bevölkerung, also das Gleichheit, das Prinzip politischer Gleichheit, wieder mehr zu erreichen. Solange 10% der Bevölkerung fast 100% des Stimmgewichts haben, ist das nicht machbar.
Die Rechnung ist jetzt irgendwie eindrucksvoll, ne? wenn sie so stimmt, Herr Eisel.
Ich hab gleich zu Anfang gesagt, die repräsentative Demokratie lebt vom mündigen Bürger und lebt von der Deliberation, das heißt dem Austausch von Argumenten, von der Partizipation. Also unabhängig oder über Wahlen hinausgehend, wer das möchte, der kann sich auf alle möglichen Arten einbringen. Genau davon lebt die repräsentative Demokratie.
Aber das findet ja nicht statt. Das findet ja nicht statt, offenbar.
Sie sagen, das findet nicht statt. Wir sind ein ganz kleines Mosaiksteinchen hier im Moment. Ich kann Ihnen aus meiner politischen Arbeit sagen, es findet dauernd statt.
Wie fänden Sie denn?
Ich würde mir auch wünschen, dass sich mehr Menschen daran beteiligen, bei Diskussionen. Aber dieser öffentliche Austausch von Argumenten, Sie sehen es doch gerade bei der Diskussion um die Flüchtlingsproblematik. Da sehen Sie doch die ganze Bandbreite der Argumente und die Diskussion, die stattfindet.
Wie wäre denn sowas?
Ich will aber auf ein Problem hinweisen.
Ich würde gerne auf einen anderes Punkt kommen, noch gerne, weil dieses Losverfahren jetzt im Moment so in der Debatte ist, dass viele Menschen sagen, Historiker, Politikwissenschaftler, das wäre eine Möglichkeit, ein Gremium zu schaffen, weil was durch Los ermittelt wird und das sozusagen eine beratende Funktion hat, meinetwegen auch für das Parlament jetzt, was gewählt wird, was mit Geld ausgestattet wird und was repräsentativ ist. Wäre das eine Möglichkeit, Frau Dahn, um mehr Partizipation zu suggerieren?
Ich habe nichts gegen ausprobieren, aber es scheint mir doch eine sehr unverbindliche Art, von dem eigentlichen Problem abzulenken.
Was wäre Ihr Weg?
Das Zentrale, ob man partizipiert oder nicht, ist die Frage, ob man an der Gesetzgebung beteiligt ist. Das ist auch eine uralte Forderung. Und die Frage ist, wie muss ein Volk beschaffen sein, das in der Lage ist, gesetzgebend zu sein. Welche Fähigkeiten muss es haben? Welche Aktivbürger sind dafür nötig? Wir haben in Berlin ein interessantes Experiment dazu oder eine Praxis dazu. Der Rot-Rote Senat hat vor Jahren ein Gesetz erlassen, das die Bürgerschaft genauso in dieselbe Kompetenz hebt wie das Abgeordnetenhaus, Gesetzesentwürfe einzubringen. Das war übrigens auch ein zentraler Punkt bei dem Verfassungsentwurf des Runden Tisches. Dass Bürger diese Gesetzgebungskompetenz bekommen. Und wir haben in Berlin ein Gesetz, das betraf die Rekommunalisierung der privatisierten Wasserwirtschaft, die nur die Preise erhöht haben und also sehr schlecht gewirtschaftet haben. Da steht, ich glaube, zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik drüber, dieses Gesetz hat sich das Volk von Berlin gegeben. Und das scheint mir eine der wichtigen Möglichkeiten, wirklich zu partizipieren, indem man sich an solchen sich selbst betreffenden Dingen beteiligt. Aber das scheint mir auch noch nicht alles. Ich glaube, auch Volksentscheid ist eine Form, aber eher auch eine reduzierte Form, weil man ja da meistens nur Ja und Nein sagen kann. Und wichtiger fände ich, dass das Volk, die Bürger, bei ganz entscheidenden Gesetzentwürfen, die meinetwegen Krieg und Frieden betreffen, auch ein Vetorecht haben. Das betrifft sie derartig, dass sie auch Nein sagen dürfen müssen. Ich gehe da sogar noch einen Schritt weiter als der Verfassungsentwurf des Runden Tisches. Die haben ausgeschlossen, dass das Volk auch über den Haushalt mit abstimmen darf. Ich finde, die Bevölkerung hat das Geld erwirtschaftet und muss letztendlich auch mitreden dürfen, wie dieses Geld verwandt wird. Das Parlament spricht immer vom Königsrecht und merkt gar nicht, welche feudale Begrifflichkeit sie sich damit bedient.
Also ich entnehme Ihren Worten, ist Partizipation eine Möglichkeit, mehr Diskurs eine Möglichkeit? Das sind sicher auch Sachen, Herr Eisel, denen Sie sich auch nicht verschließen würden. Ne? Ich gucke mal auf die Uhr, wir müssen blöderweise schon zum Schluss kommen. Also wir können unseren Diskurs hier nicht weiterführen, er wird aber hier im Saal noch ein bisschen weitergehen und das können Sie sich morgen im Podcast auf WDR 5 auch anhören. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie mitdiskutiert haben. Stefan Eisel von der Adenauer Stiftung, die Schriftstellerin, Publizistin Daniela Dahn und der Psychologieprofessor Rainer Mausfeld. Herzlichen Dank für Ihr Mittun hier bei den Funkhausgesprächen und Ihnen auch vielen Dank, dass Sie heute Abend hier waren, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Randy Krott. Schönen Abend noch.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.